Sie hören Klaus Umbach, Geschäftsführer der Eiser Bayern, mit einem Beitrag beim Online-Vernetzungstreffen Jugendpolitikberatung einfach machen, der BAG Eiser am 18.03.2022. Er berichtet von den Erfahrungen aus der Praxis der politischen Bildung an den Schnittstellen mit den Arbeitsfeldern der Jugendsozialarbeit. Darüber hinaus gibt er einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen zu diesem Thema im Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit. Die Moderation hat Judith Jünger, Referentin bei der BAG Eiser.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung und überhaupt für diese Themensetzung. Ich bin ja im Herbst mit dem Thema konfrontiert worden bei der Hauptausschusssitzung der BAG Eiser und da haben wir uns ja auch drüber unterhalten und finde es sehr spannend. Bin tatsächlich auch ein bisschen traurig darüber, dass kaum Leute aus diesem Kreis sich da jetzt eingefunden haben, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Jugendsozialarbeit und sollte uns eigentlich noch stärker interessieren. Ich habe jetzt tatsächlich, das habe ich vorher auch der Judith gesagt, ich habe tatsächlich kein Referat oder irgendwas vorbereitet. Ich würde ganz gerne ein paar Dinge äußern und auch berichten natürlich über Erfahrungen, die wir gemacht haben hier in der Eiser Bayern. Und dann ist es mir tatsächlich wichtig, dass wir vielleicht noch ins Gespräch kommen oder dass auch Fragen kommen. Also wie gesagt, kein strukturiertes Referat. Ich habe so zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt, ich würde gerne ein bisschen was erzählen aus unserer praktischen Arbeit in der Eiser Bayern und unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und im zweiten Teil würde ich ganz gerne auch so ein bisschen die übergreifende Perspektive einnehmen, nachdem ihr ja alle jetzt auch aus Institutionen kommt, die, ja, ich sag mal, auf einer anderen Ebene nochmal arbeiten, also Projekte bundesweit und so weiter, ist es vielleicht nicht unwichtig, auch nochmal zu gucken, was gibt es denn in der Jugendsozialarbeit für Bewegungen? Da kann ich anbieten, zu berichten aus dem Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit, weil ich da nämlich die Landesarbeitsgemeinschaften Jugendsozialarbeit vertrete in diesem Fachbereich, der sich beschäftigt mit politischer Jugendbildung und Jugendsozialarbeit. Da passiert nämlich im Moment gerade auch ein bisschen was und da würde ich euch einen Einblick gewähren. Also so diese beiden Schwerpunkte. Ganz kurz nochmal, die Eiser Bayern habe ich ja kurz eben schon skizziert. Wir sind seit vielen Jahren unterwegs, auch an dieser Schnittstelle Arbeitsfelder der Jugendsozialarbeit und politische Jugendbildung. Und hier vielleicht einfach nochmal ganz deutlich, wenn ich von jungen Leuten rede, von unserer Zielgruppe rede, dann ist tatsächlich immer gemeint, unsere Zielgruppe in der Jugendsozialarbeit, Paragraph 13 SGB 8, gibt es die schöne Beschreibung, junge Menschen sozial benachteiligt, individuell beeinträchtigt. Mir ist das deswegen wichtig, weil in den üblichen Arbeitsfeldern, das wisst ihr genauso gut wie ich, verschwimmt das ja immer gern und gerade auch die Protagonisten. Also ich erinnere mich, habe ich eben so gedacht, als es so um Nachhaltigkeitsprojekt ging, was berichtet wurde, Felix Finkbeiner von Plan for the Planet, das ist ja auch einer, der überall so gehandelt wird als ein Speaker für Jugendliche, die sich um nachhaltige Entwicklung kümmern. Das ist übrigens mein Nachbar hier gleich ein paar Häuser weiter. Das sind nicht die Jugendlichen, die ich meine, sondern ich rede von den Jugendlichen, die sich schwer tun, gerade Sätze zu sprechen, die eigentlich nicht gerne sich filmen lassen oder aufnehmen lassen, die auch keine Seminaratmosphäre mögen, weil sie mit Schule in der Regel schlechte Erfahrungen gemacht haben, die über praktisches Lernen gut zu kriegen sind, über praktische Tätigkeiten gut zu kriegen sind. Das haben wir in unserem Nachhaltigkeitsprojekt jetzt auch 11 Jahre lang erprobt. Das funktioniert hervorragend. Aber so diese üblichen Bildungsformate, die wir kennen, oder auch große Veranstaltungen, wo man reden muss, womöglich vor Politikern, sind jetzt nicht gerade so der absolute Hype. Wir arbeiten als Eiser an verschiedenen Orten, konkret in Nürnberg, in Hof, in Fürstenfeldbruck, mit sogenannten Jugendbildnerinnen oder Jugendbildnern, die versuchen, mit dieser Zielgruppe Projekte zu machen, Arbeitsansätze zu entwickeln. Das ist das Ausstellungsprojekt, was durch Peers begleitet wird zum Thema Gedenkort, Nazi-Verfolgung oder auch Projekte, Gedenkstättenfahrten, die durchgeführt werden oder eben auch Nachhaltigkeitsprojekte. Wir hatten das Glück, vor 11, 12 Jahren in Kooperation mit dem Bayerischen Umweltministerium, die sind auf uns zugekommen, weil sie gesagt haben, ja, also wir erreichen durch unsere Maßnahmen eigentlich immer ganz viele Jugendliche in Schule, in der Jugendarbeit, ist alles wunderbar. Aber Jugendliche mit Migrationshintergrund, benachteiligte Jugendliche erreichen wir eigentlich in der Nachhaltigkeitsbildung fast überhaupt nicht. Könnt ihr uns dabei helfen? Und wir sind natürlich ganz bereitwillig als Helfer aufgetreten. Logisch, als Sozialarbeiter hilft man ja ständig, permanent, überall. Und haben gesagt, ja, wir können da helfen. Lass uns was zusammen machen. Und so ist dieses Nachhaltigkeitsprojekt entstanden, das wir jetzt seit 12 Jahren durchführen. Wie gesagt, finanziert vom Umweltministerium, ist, soweit ich diesen Ansatz kenne, bundesweit ziemlich einmalig. Wir haben auch in diesen ganzen Jahren jetzt über 80 solcher Projekte gefördert in den Arbeitsfeldern der Jugendsozialarbeit, ganz konkret an Schulen, in Jugendwerkstätten, in Jugendwohneinrichtungen, in Jugendmigrationsdiensten. Ganz unterschiedlich sind angefangen als Umweltprojekt damals und seit 6 Jahren Nachhaltigkeitsbildung, Nachhaltigkeitsprojekt. Tolle Erfahrungen, gibt es auch einige Publikationen drüber, kann man auf unserer Homepage nachlesen. Jessica Schleinkofer, meine Kollegin, ist da total aktiv und ist eine super Mitarbeiterin, die da sehr viel Erfahrung gesammelt hat, die auch gerne weitergibt. Nachteil an der ganzen Geschichte, auch da komme ich sicherlich heute noch öfter drauf. Das Projekt endet dieses Jahr, Ende diesen Jahres. Und jetzt haltet euch fest, es endet deshalb, weil das Umweltministerium jetzt kein Geld mehr hat für Nachhaltigkeitsbildung mit benachteiligten jungen Menschen, weil nämlich die Mittel jetzt ausgegeben werden für ein Nachhaltigkeitsprojekt in der Jugendarbeit. Das ist schon mal so ein erster Punkt, den ich für meine Arbeit sehr wichtig finde, weil ich vertrete hier einfach die Jugendsozialarbeit und mir sind diese jungen Menschen unheimlich wichtig. Die sind nicht laut, die sind nicht überall präsent in der Öffentlichkeit. Die Jugendarbeit im Gegenteil dazu oder auch irgendwelche Leute, die gut gebildet sind, können gut reden, sind überall en vogue, werden überall eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen, unsere Zielgruppe in der Regel nicht. Und es ist leider jetzt auch hier bei uns in Bayern nach 12 Jahren erfolgreicher Kooperation so weit gekommen, dass die Jugendarbeit mal wieder die Jugendsozialarbeit sticht. Das weiß ich jetzt seit ungefähr 3 Tagen, deswegen ist mein Groll und mein Ärger auch noch sehr groß. Aber es ist nun einfach mal so, wie es ist. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Aber wir können ja vielleicht nachher mal miteinander überlegen, wie es uns gelingen kann, gerade für diese Zielgruppe der benachteiligten jungen Menschen, auch im Zusammenhang mit den Institutionen der Jugendsozialarbeit, da stärker noch was auf den Weg zu bringen. Wir haben hier in unserer Geschäftsstelle den Koordinator dieser ganzen Arbeit. Das ist der Johannes Scholz-Adam. Susanne, quasi hat eben schon gesagt, das ist Kollege von ihr. Johannes Scholz-Adam, ist bei uns hauptamtlich, Vollzeit dafür, da, diese Arbeit auch zu koordinieren und voranzubringen. Auch das Umweltprojekt fand mit in seinem Fachbereich statt. Das ist eine Vollzeitstelle, unbefristet. Da sind wir also, wie ich finde, relativ weit und schaffen es da auch, in die Arbeitsfelder der Jugendsozialarbeit hineinzuwirken. Für mich herausfordernd ist der Titel auch eurer Runde hier, Politikberatung. Das habe ich im Vorfeld auch schon der Judith gesagt. Ich hätte ganz gern nachher mal eine Aufklärung darüber, was ihr unter Politikberatung versteht. Wir machen ein bisschen andere Erfahrungen mit unserer Zielgruppe. Wenn man ihnen sagen würde, ja, wir machen jetzt Politikberatungen und kommt doch mal zu einem Termin oder lasst euch interviewen, dann würden die wahrscheinlich erstmal die Segel streichen. Noch ein größeres Problem sind aber die Multiplikatoren auch in der Jugendsozialarbeit, also unsere pädagogischen Mitarbeiter, unsere handwerklichen Mitarbeiter, die nämlich tatsächlich ganz überwiegend die Haltung vertreten, Jugendpolitik, politische Bildung, Politikberatung, das können unsere Jugendlichen nicht. Da können die sich nicht äußern, die sprechen die Sprache nicht, die können keine geraden Sätze sprechen, die sind zu doof dazu, über Themen nachzudenken und so weiter und so fort. Die sind es einfach nicht gewöhnt. Das lassen wir lieber. Das heißt, wir haben in unserer Arbeit sehr, sehr große Hürden zu überwinden und da sind wir dran seit einiger Zeit, auch mit den Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu erarbeiten, wie es denn gehen kann. Wie wir denn gerade auch mit jungen Leuten gemeinsam uns auf den Weg machen können, an ihren Themen, an ihren Fragen zu arbeiten, weil das halte ich für den entscheidenden Ansatz. Und das geht nur über Jahre. Also wir sind deswegen auch, bin deswegen auch jemand, der sehr stark das Thema vertritt. Wir müssen die Strukturen erschließen. Es nützt uns zum Beispiel ein Projekt oder so, nützt uns immer ganz wenig, wenn es dann wieder weg ist. Das Umweltprojekt, das Nachhaltigkeitsprojekt hat tatsächlich auch an Strukturen was verändert, weil es so ausgerichtet war, dass vor Ort immer eine Verbindung stattfinden musste zwischen einer Einrichtung der Jugendsozialarbeit und einer Einrichtung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung. Und daraus sind Kooperationen entstanden, die weiterwirken. Das ist ganz, ganz entscheidend. Bei manchen Projekten ist sowas eben nicht angedacht und nicht möglich und deswegen sind sie auch nicht sehr nachhaltig. Also diese Widerstände bei unseren Multiplikatoren zu überwinden, war tatsächlich in den letzten Jahren eine ganz große Hürde. Wir sind jetzt mal vorangeschritten im Arbeitsfeld der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit. In Bayern haben wir dazu Jugendwerkstätten, in Niedersachsen gibt es sowas auch, in manchen anderen Ländern auch, aber nicht überall. In den Jugendwerkstätten haben wir uns jetzt tatsächlich mal auf den Weg gemacht und haben versucht, an zwei Stellen anzusetzen. Und zwar haben wir versucht, diese Grundsätze, die fachlich konzeptionellen Grundsätze weiterzuentwickeln in Richtung Partizipation, Demokratiebildung, politische Bildung. Der Prozess wird jetzt gerade im Moment zum Abschluss gebracht. Wir haben 2020 damit angefangen und jetzt haltet euch fest, wir haben die jungen Leute diesmal selber mit eingebunden. Normalerweise macht man in der Jugendsozialarbeit fachliche konzeptionelle Überlegungen immer unter den Fachleuten. Das reicht ja in der Regel auch. Die Fachleute sind ja die Experten eigentlich für das Thema. Wir haben gesagt, nee, nee, eigentlich sind die Jugendlichen die Experten für ihr Thema. Worum geht es denn in ihrer Benachteiligung? Worum geht es denn in ihrer beruflichen Qualifizierung? Was sind es denn für Themen, die da eine Rolle spielen? Und wir haben sie mit eingebunden und haben sie zu eigenen Versammlungen eingeladen und haben sie über die Konzeptionen drüber schauen lassen. Und siehe da, sie hatten total klasse Anregungen und total wichtige Impulse, die auch unsere Fachkräfte dann nämlich tatsächlich vor Probleme gestellt haben und gesagt haben, ups, da müssen wir aber nochmal drüber nachdenken, wie wir da die Arbeit strukturieren und wie wir da die Arbeit verteilen. Können wir das vielleicht auch partizipativ organisieren, dass die Arbeit verteilt wird und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht zu sehr ins Detail abgleiten lassen, aber ganz wichtige Erkenntnisse aus diesem Prozess und daraus ist eben jetzt entstanden auch diese Jugendkonferenz. Das wird für euch überhaupt nicht spektakulär klingen, aber wir kennen seit 40 Jahren in diesem Arbeitsfeld Zusammenkünfte der Pädagoginnen, der Leitungskräfte und der Handwerkerinnen. Das ist Standard. Die treffen sich alle dreimal im Jahr. Das sind unsere Arbeitsstrukturen. Warum gab es eigentlich nie Zusammenkünfte der Jugendlichen? In diesem Jahr gibt es im Mai zum ersten Mal die Einladung und die habe ich ins Padlet gestellt zu einer solchen Jugendkonferenz. Da sind die jungen Leute eingeladen. Da geht jetzt eine Jugendwerkstatt voran. Langenaltheim, die liegt auch relativ mittendrin in Bayern, aber sehr, sehr ländlich. Und die laden alle anderen Jugendwerkstätten gerade ein. Und die Jugendlichen treffen sich da an einem Tag. Und es ist jetzt tatsächlich für uns auch ein Novum. Wir sind aber heilfroh, dass wir es geschafft haben, sowas hinzukriegen, so eine Jugendkonferenz zu organisieren. Aus ganz Bayern, junge Leute, es sollen mindestens drei Leute aus jeder Einrichtung kommen. Und da soll dann tatsächlich genau das stattfinden, was wir auch unter Partizipation verstehen, nämlich die Jugendlichen sollen sich darüber verständigen, was sind ihre Themen. In diesem Arbeitsfeld vielleicht, auch in diesem Arbeitskontext, in diesem Förderkontext, ist es vielleicht die Sanktion des Jobcenters, ist das das Thema? Oder ist es das Thema, was haben wir für Perspektiven? Oder gibt es das Thema öffentlicher Nahverkehr? Das kann alles sein. Wir wissen es nicht. Wir sind da ganz offen. An der Stelle kurze Anmerkung. Normalerweise würde ich jetzt eine Fußnote setzen, Sternchen. Eine der großen Hürden, um sowas zu organisieren, war die Finanzierung. Warum? Es ist lächerlich, um was es da geht. Vielleicht sind es 2.000 oder 3.000 Euro. Aber die Fördergeber in der Jugendsozialarbeit haben diese Elemente und diese Zielrichtung nicht mit in ihrem Konzept. Das heißt, es darf kein Geld dafür ausgegeben werden, dass ein Jugendlicher aus München nach Langenaltheim fährt. Warum denn auch? Wenn da aber eine Jugendkonferenz stattfindet, müssen wir ein Auto chartern und die Leute dahin bringen. Anders geht's nicht. Wie finanzieren wir es? Es darf laut Fördergeber in der Jugendsozialarbeit nicht einfach irgendwas stattfinden, wie wir es früher zum Beispiel locker machen konnten, eine internationale Begegnung. Das sind ja immer so attraktive Angebote, die auch als Projekte daherflattern. Ja? Unsere Jugendlichen sollen sich mit anderen Jugendlichen aus anderen Ländern begegnen. No go. Geht gar nicht. Würde SGB II, SGB III nie zulassen. Ja? Geht überhaupt nicht. Auch der ESF, wir waren bisher 11 Jahre jetzt in der ESF-Förderung, hätte gesagt, geht überhaupt nicht. Ihr könnt nicht mit den Jugendlichen eine Woche ins Ausland gehen und da vielleicht Coworking-Projekte machen mit anderen Jugendwerkstätten. Das ist nicht im Fördertopf mit drin. Also, da sind Grenzen auch für diese Arbeitsansätze, die wir auf den Prüfstand stellen müssen und die unbedingt korrigiert gehören, wenn wir als Gesellschaft wollen, dass auch diese Zielgruppen politische Bildung praktisch erfahren können sollen. So, da bin ich jetzt schon bei den Rahmenbedingungen. Ich weiß, Judith, die Zeit läuft. bin ich schon bei den Rahmenbedingungen. Das ist eine meiner wichtigsten Impulse. Wir müssen die Rahmenbedingungen auf den Prüfstand stellen. Und deswegen haben wir das zum Beispiel jetzt auch in Bayern so versucht, mit in diese konzeptionellen Rahmenvorstellungen das mit reinzunehmen, dieses Beteiligungsthema. Nur so kann es gelingen, dass dann auch die Fördergeber dieses Thema aufgreifen und sagen, naja, eigentlich jetzt gar nicht so dumm angesichts der politischen Situation, die wir gerade haben, dass auch diese Zielgruppe profitiert von politischer Jugendbildung, dann müssen wir dafür Nischen schaffen. Wir müssen vielleicht in den Unterrichtscurricula, die im Bereich der berufsbezogenen Jugendhilfe bestehen, politische Bildung stärker mit einbauen und nicht nur, wie der ESF es gemacht hat, eine Information über Europa. Das war ja der politische Bildungsanteil bei der ESF-Förderung, dass die Sterne, die gelben Sterne erklärt werden mussten, warum die auf blauem Grund stehen. Ja, das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Also wir müssen hier tatsächlich stärker strukturell verändern und Rahmenbedingungen verändern, weil dieses Thema zu setzen geht nur, das ist meine feste Überzeugung, wenn wir es strukturell verankert kriegen, wenn wir die Organisationen weiterentwickelt bekommen und wenn wir die Fachkräfte ausgebildet bekommen für diese anderen Arbeitsansätze, für mehr Partizipation, mehr Demokratiebildung, mehr politische Bildung. Das erscheint mir ganz, ganz wesentlich zu sein. Soweit meine Einlassung zum Thema Praxis. Jetzt könnte ich noch was zum Kooperationsverbund sagen, wenn ich soll.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Klaus, schon mal für die Einblicke aus Bayern, wo ihr einfach bestimmte Landesprogramme auch habt, gut aufgestellt seid. Nicht alle mit unsere Mitglieder sind sozusagen so stark wie ihr, auch in der fachlichen Breite. Gerne, gerne auch nochmal was zum Kooperationsverbund, weil wir dann auch nochmal ein bisschen weiteren Blick haben in die Landschaft. Und es gab jetzt schon zweimal Applaus und Rückmeldungen können wir nachher auch nochmal einplanen.
Dann
Danke.
3 Minuten einfach dazu. Ich bin
Ja, gerne.
heilfroh, dass es uns gelungen ist, im Kooperationsverbund auch dieses Schwerpunktthema jetzt zu verankern als ein Schwerpunkt in der Jugendsozialarbeit, als Thema der Jugendsozialarbeit. Das ist schon seit Jahren der Fall. Da geht der internationale Bund im Moment voraus, der da die Federführung übernommen hat, bundesweit. Und es gab Anfang 2021 dazu auch ein Diskussionspapier. Das hatte auch ein Jahr Vorlauf. Letztlich alles im Kontext des 16. Kinder- und Jugendberichts entstanden und mit dem Hinweis versehen natürlich auch auf die unterschätzten Räume. Und unser Ansatz war, wir wollen diese unterschätzten Räume einschätzbarer machen und schätzbarer machen und überhaupt mehr Wertschätzung für diese unterschätzten Räume damit provozieren und haben uns mit diesem Diskussionspapier an die Öffentlichkeit gewagt. Dazu gab es im Herbst letzten Jahres, im Spätherbst letzten Jahres noch ein Expertengespräch, was wir organisiert haben. Hochinteressant, auch mit Christian Lüders zusammen vom Deutschen Jugendinstitut, der ja mit beim Jugendbericht auch mit dabei war, und dem Professor Wonig, der dazu auch uns einen guten Input geliefert hat. Und wir sind jetzt im Moment in dieser Arbeitsgruppe. Dieser Arbeitsgruppe gehören Vertreter aus allen Bundesverbänden im Kooperationsverband an und eben auch ich als Beteiligter der Landesarbeitsgemeinschaften Jugendsozialarbeit. Wir wollen jetzt dieses Papier weiterentwickeln zu einem Positionspapier, das dann eben auch entsprechende Forderungen erhält, konzeptionelle Vorstellungen enthält. Und das soll im Kooperationsverbund in diesem Jahr diskutiert und verabschiedet werden. Ein bisschen dazwischen gekommen ist uns jetzt diese andere Diskussion über das Bundesdemokratiefördergesetz, wo jetzt gerade im Moment eine Stellungnahme erarbeitet wird. Deswegen kommt die Arbeit jetzt gerade nicht so schnell voran, wie wir überlegt haben, weil das jetzt vorgeschaltet werden musste. Da gab es ja die Möglichkeit, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir gehen ganz stark davon aus, in diesem Diskussionspapier, Juliane Marquardt als Sprecherin könnte das jetzt viel besser erklären als ich, aber 3 Dinge wird es darin sehr stark geben. Einmal müssen wir beschreiben, wie wir denn mit dem Thema Partizipation und Beteiligung umgehen in der Jugendsozialarbeit, das also wesentlich stärker verankert werden muss in den Grundstrukturen, wie ich das eben auch erläutert habe, der verschiedenen Arbeitsfelder. Denn es ist ganz entscheidend, dass das gelebt wird. Also, um es am Beispiel deutlich zu machen, es ist ein bisschen idiotisch, in einer Einrichtung mit dem Thema Demokratiebildung daherzukommen, wo überhaupt nicht demokratisch gearbeitet wird, wo es keine demokratischen Strukturen gibt und wo gerade das Gegenteil passiert. Das ist uns deutlich geworden. Also da haben auch viele Einrichtungen der Jugendsozialarbeit noch einen heftigen Organisationsentwicklungsprozess vor sich und auch die Arbeit an der Haltung der Menschen. Also Vielleicht auch da nochmal ein Beispiel. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen sind in Bildungseinrichtungen tätig, Bildungsträger. Die sind quasi Erfüllungsgehilfe der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters. Da geht es um Arbeitsmarktintegration. Wer sich mal in den Sozialgesetzbüchern jeweils die Paragraphen 1 durchliest, weiß, worum es da geht, um Arbeitsförderung. Das heißt, da sollen Menschen an die Arbeit gebracht werden, nichts anderes. Wenn ich natürlich in dieser Finanzierungslogik drin bin, mit den Förderinstrumenten arbeite, dann findet da Demokratiebildung nicht statt und dann ist da auch keine Partizipation möglich, sondern da weiß jemand, was für mich gut ist und ich habe das dann so zu machen. Fertig. Wir sind im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Wir haben eine andere Rechtsgrundlage. Wir haben das SGB VIII. Da spielen die Kinder und Jugendlichen, ihre Verfasstheit, eine enorme Rolle und letztlich geht es um gelingendes Leben und alles, was nötig ist auf dem Weg zu einem gelingenden Leben. Deswegen ist uns das auch so wichtig, das immer wieder zu betonen, dass eigentlich Jugendsozialarbeit gescheit nur gemacht werden kann im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe. Und deswegen gehören diese Themen wie Partizipation, Beteiligung mit rein, weil da ist es im SGB VIII gesetzlich verankert und grundgelegt. Einrichtungen der Jugendsozialarbeit haben Partizipation zu leben und haben Partizipation durchzuführen, haben darauf zu achten, Wunsch- und Wahlrecht, was will der Jugendliche oder die Jugendliche? Stufe 1. Stufe 2, Demokratiebildung. Ganz wichtig ist, dass junge Menschen, gerade auch die, die ich hier im Blick habe, unsere Zielgruppe, Erfahrungen von Demokratie machen. Das heißt, dass man sie überhaupt fragt, dass man sie überhaupt nach ihrer Meinung fragt, nach ihren Themen fragt, dass man Beteiligung, Mitbestimmung, Partizipation fördert. Da geht es um Arbeitsstrukturen, da geht es vielleicht auch darum, wie gestalten wir die Pause oder wo machen wir unseren Betriebsausflug hin. Die Haltung, dass es hier um mündige Menschen geht, die ist nicht so wahnsinnig verbreitet, wie wir immer denken. Ja, also nicht nur bei alten Kollegen so wie mir, sondern hier geht es oft um Dienstleistungen zu erbringen und eine Dienstleistung erbracht werden kann ich natürlich nur gescheit, wenn ich weiß, worum es da geht und wie die Bedarfe sind. Das heißt, es geht bei der Demokratiebildung ganz wichtig um Partizipation zulassende Institutionen und das Übernehmen dieser Demokratiebildung in die Alltagskultur. Das erscheint mir als Grundlage enorm wichtig. Und dann kann ich in die dritte Stufe gehen. Ich sage jetzt mal die Königsklasse, politische Bildung. Das heißt, Dinge, die da passieren im Bereich der Partizipation, auch zu reflektieren, aufzuarbeiten, miteinander zu überlegen, aha, okay, warum ist es vielleicht hier schiefgegangen? Wie könnten wir es besser machen? Weil politische Bildung setzt ja so eine didaktisch-pädagogisch angeleitete Analyse voraus. Und das ist deswegen für mich so die Königsklasse. Deswegen habe ich auch insgesamt ein bisschen Schwierigkeiten damit. Aber das wäre jetzt spannend, auch mit Susanne Benzler da nochmal in die Diskussion zu kommen, im Bereich der evangelischen Trägergruppe der politischen Bildung. Und da bin ich in der Diskussion so ein bisschen mit drin, weil ich auch zur Steuerungsgruppe mitgehöre. Geht es ja immer sehr stark darum, Themen festzulegen. Ja, die Steuerungsgruppe legt auch da Themen fest. Und das ist auch sicher sehr, sehr sinnvoll, dass wir uns über Schwerpunktthemen Gedanken machen. Ja, also Hate Speech zum Beispiel oder so, solche Themen, dass wir sagen, das ist ein wichtiger Schwerpunkt. Wir landen aber bei den jungen Menschen mit diesen Themen nicht unbedingt per se, weil wir diese Themen gesetzt haben, sondern wir landen nur dann bei den jungen Menschen, wenn auch die jungen Menschen sagen, ja, also der blöde Chat eben, das ist ein echtes Problem für mich, ja, was da wieder gekommen ist. Und wie setzt sich das eigentlich zusammen? Woher kommt es eigentlich? Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Reflexionsräume, die verlangen meiner Meinung nach auch eine gewisse Offenheit, auch eine gewisse thematische Offenheit und für uns als Pädagogen die Fähigkeit, auf diese Offenheit auch reagieren zu können und mit der umgehen zu können. Dazu gehört sicherlich, dass ich im Hinterkopf bestimmtes thematisches Wissen habe, völlig klar. Und politische Bildung geht nicht ohne Wissen. Aber diese Offenheit zu haben, plötzlich mit jungen Leuten in einer ländlichen Einrichtung darüber zu reden, warum ist eigentlich bei uns der öffentliche Nahverkehr so scheiße? Und warum komme ich hier nicht weg aus meinem Kaff? Dann ist das halt deren Thema. Und daran kann ich wunderbar aufhängen, politische Bildung. Ja, bis hin, also kommunale Strukturen, wie passieren Entscheidungen, wo geht das Geld hin und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt höre ich auch auf. Aber das ist das, wo wir im Kooperationsverbund im Moment dran sind, dazu ein Positionspapier zu machen mit diesen verschiedenen Stufen, die wir versuchen, da auch zu verorten und zu überlegen, wie kann man die mit den entsprechenden Forderungen dann auch an die Politik, an die Menschen, die diese Förderstrukturen konfigurieren, wie kann man da eine Bewusstseinsänderung erreichen? Das ist ein ziemlich dickes Brett, das weiß ich. Ich bohre auch nicht mehr so ganz lange mit, aber es ist mir ein großes Anliegen. Ich hoffe, das ist deutlich geworden.
Vielen, vielen Dank, Klaus. Und wie gut, dass du das jetzt nochmal um die Perspektive des Kooperationsverbunds erweitert hast. Ich denke, wenn das Positionspapier 2022 fertig ist und ihr da eine Veranstaltung planen solltet, hast du hier auf jeden Fall einen Kreis der Interessierten oder die auch das sozusagen noch mit befördern können.